Guten Abend.
Guten Abend. Ja, hallo, lieber Christian, liebe
Ja.
Zuschauer, liebes JetzTV-Team. Herzlich willkommen zum Live-Chat mit Christian Meyer. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt hier mit uns im Live-Chat zu sein und den Zuschauern. Ja, wir haben dich zweimal zu deinem Buch Erleuchtung kann jeder interviewt. Und es ist, glaube ich, eine Frage schon im Chat, aber ich würde sagen, ich fange mal an mit einer Frage von den, die ich eigentlich fürs Interview vorbereitet hatte, wo wir nicht mehr zugekommen waren. Und zwar ein Kapitel in deinem Buch heißt Das Verlangen nach Wahrheit. Was verstehst du unter Wahrheit? Weil es ist wahrscheinlich nicht das Gegenteil von Lüge, was damit gemeint ist.
Ja, ich glaube, es sind verschiedene Ebenen, dass es einen Trieb gibt, verstehen zu wollen und wissen zu wollen und die Wahrheit finden zu wollen. Ist nicht meine eigene Idee alleine. Es ist in den 60er Jahren, hat es einen Psychoanalytiker gegeben, der gesagt hat, Freud hat diese beiden Triebe dem Leben zugewandt, was erschaffen, gestalten und dem Tod zugewandt, sich verteidigen, sich wehren, aggressiv sein. Die beiden Triebe hatte Freud entdeckt und er hat gesagt, es gibt einen dritten Trieb nach Wahrheit und Verstehen. Es gibt den Wunsch, Dinge, die man wahrnimmt, verstehen zu wollen, sich selbst verstehen zu wollen. Wahrheit ist als relative Wahrheit, dass wenn ein Auto mit einem bestimmten Motor fährt, wenn vier Räder dran sind und dass er die Luft verpestet, gehört auch zur Wahrheit. Aber um die geht es ja nicht, um diese praktische Wahrheit. Es gibt zwei Arten, Wahrheit zu finden. Einmal, indem man etwas versteht, wie etwas funktioniert, dass man über etwas weiß. Ich weiß über den Motor, dass wenn kein Benzin drin ist, dann fährt er nicht. Dazu muss ich kein Motor sein. Da muss ich nicht Motor werden. Aber es fängt schon an beim Schwimmen. Wenn ich das Schwimmen wirklich verstehen will, dann muss ich zum Schwimmer werden. Sonst kann ich theoretisch, aber jeder weiß, dass das theoretische Verstehen des Schwimmens unvollständig ist. Ein Teil ja, aber unvollständig. Man muss zum Schwimmer werden, um die Wahrheit des Schwimmens anzufangen zu entdecken. Und so ist das mit der tieferen Wahrheit. Wenn ich entdecken will, wer bin ich, dann gehe ich nach innen, dann gehe ich in die eigene Tiefe und dann werde ich zur Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit und dadurch weiß ich, dass ich Unendlichkeit bin. Und das weiß ich noch sicherer als jemand, der schwimmen kann. Da kann auch keiner herkommen und ihm erklären, nein, ist gar nicht möglich. Der Körper ist viel zu schwer. Der wird untergehen. Das geht gar nicht, dass der Mensch schwimmen kann. Der wird unempfänglich dafür sein. Der wird sagen, erzähl das, wem du willst. Ich schwimme ja. Und jemand, der die tiefere Wahrheit erkannt hat als ich bin Leere und Grenzenlosigkeit und Liebe, der sagt, ich bin es ja. Ich kann es nicht bezweifeln, weil ich bin es. Und das ist eben dieser zweite Weg, Wahrheit zu finden, indem man dazu wird. Und die Frage, wer bin ich, die gehört zu den Fragen, die nur auf diese Weise beantwortet werden können. Und ich glaube, dass der Mensch eine Sehnsucht danach hat, das zu entdecken. Ich glaube, dass diese Sehnsucht in der Jugend besonders stark wird und sie wird da verschoben und auf andere Objekte gerichtet. Der Jugendliche macht weite Reisen, nimmt Drogen, probiert aus und findet eine Frau oder den Mann und solche Dinge. Und dass die ganze Energie seiner Sehnsucht dann in diesen Objekten und Erfahrungen ausgelebt wird, die ja auch wichtig sind, aber die eigentliche Sehnsucht, die viel tiefer ist, die nimmt er ganz selten überhaupt wahr. Ich weiß nicht, ob ich die wahrgenommen habe. Wir sind mit 16 angefangen, auch im Philosophieunterricht uns mit solchen Fragen zu befassen und haben da Krishnamurti gelesen und Zen und Bogenschießen und solche Dinge. Ich war in Kontakt damit, natürlich schon, aber mein Hauptaugenmerk hat sich auch auf politische Dinge gerichtet und anderes. Jedenfalls die Gesellschaft unterstützt es ja auch nicht. Darum nimmt der Jugendliche eine Sehnsucht wahr und was die Gesellschaft anbietet, sind Dinge, die man kaufen kann. Das ist das, was die Gesellschaft anbietet. Und dadurch wird dann der ganze innere Bedürfnisse und die tiefere Sehnsucht kanalisiert. Ersatzbefriedigung.
Und bei vielen Menschen sind es später Krisen, die wieder dazu führen, dass die Sehnsucht nach Wahrheit wieder da ist.
Das sind so unterschiedliche Dinge. Wenn der Mensch, also einmal, wenn man auf das Leben sich tiefer mit befasst, dann merkt man die Begrenztheit. Und dann merkt man die Begrenztheit und dann fragt man sich, da muss noch was anderes sein. Aber es ist so vielschichtig, man merkt das ja. Auf einem Retreat, da sind Menschen, denen es ganz dreckig geht und die deswegen irgendwie Leid beenden wollen. Obwohl die Anzahl der Menschen abgenommen haben, eigentlich, die davon motiviert sind. Es sind ganz viele, so die älter sind, 40, 50, in der Gegend sind und die eigentlich zufrieden sein könnten, wenn man so herkömmlich das wahrnimmt, aber die trotzdem merken, das kann nicht alles gewesen sein, das ist nicht das Glück, was ich mir damit vielleicht mal geglaubt habe zu bekommen, das ist es alles nicht und deswegen suchen sie weiter. Ich glaube, dass das das wichtigste Motiv ist.
Okay, danke. Ich glaube, die Yvonne hat da auch noch eine Frage.
Ja, was mich oder was öfters an Fragen auftaucht, ist zum Beispiel, also wie man seine ganze Kraft leben kann und das ganze Potenzial, was in einem ist, wie man das, ob man das durch das Erwachen leben kann.
Durch Erleuchtung wird man ehrlicher, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Guck mal, ein Kind lebt mit dem Gedanken, ich wachse noch, ich will noch stärker werden, ich will so stark werden wie mein großer Bruder, ich will dies und das. Wenn es noch kleiner ist, dann denkt es, wenn ich groß bin, dann heirate ich Mama. Ne, das denkt er, also, aber dann regelt sich das und so, und er denkt, Mensch, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich vielleicht Profifußballer werden. So, für den, und er sieht, wie er wächst, er sieht, wie er jedes Jahr stärker wird und wie er sich wehren kann gegen den großen Bruder, einfach weil der zwar immer noch ein Stück älter ist, aber in der Relation kommt er ja immer näher ran. Also er kriegt das auch mit. Und dass er in der Schule mehr kann und runterguckt auf die Erstklässler, die jetzt auf die Schule kommen. Also für das Kind und Jugendlichen ist dieses Gefühl von Wachstum und Anstrengung und erreichen wollen, das gehört dazu. Das gehört dazu. Wenn der Mensch erwachsen ist, hat er das nicht mehr nötig. Er muss nicht mehr größer werden, besser, schneller. Nur das Ich. Weil das Ich lebt in Rivalität und besonders sein wollen, besser sein wollen, übertrumpfen, mehr Macht haben und Kontrolle, das ist das eigentliche Bedürfnis. So, und jetzt bleibt diese kindhafte Haltung, die bleibt. Und das ist absurd. Darum entgleist das auch, wenn die Leute dann mehr Geld verdienen, die sind mit 2 Milliarden nicht zufrieden. Dann müssen es 4 werden, dann müssen es 8 werden, dann sind es 250, aber dann müssen es 450 werden. Das ist entgleist. Und entgleist immer schon, bloß früher hatte das nicht solche Dimensionen angenommen. Und deswegen ist so dieses sein ganzes Potenzial entfalten, das Leben ist auch immerzu ein Abschied. Wenn man 40 ist, dann braucht man nicht anzufangen, sein Fußballpotenzial zu entfalten und zu denken, man käme noch in die Fußballnationalmannschaft. Das sind Abschiede von Möglichkeiten.
Ich komme darauf.
Sein ganzes Potenzial, was ist das schon? Die Erleuchtung selbst ist die reine Glückseligkeit und der reine Einklang mit mir und mit der Welt und vor allem mit dem, was über die Welt hinausgeht, mit dem Absoluten, ein Einklang. Es klingt als eines. Es ist eins. Das ist das Potenzial des Menschen, aber das ist nicht mein Potenzial, überhaupt nicht. Und was dann daraus geschieht im konkreten Leben, das will man gar nicht mehr in der Hand haben. Das hat man gar nicht in der Hand, das geschieht. Und insofern tue ich mir schwer mit dem Gedanken, dass jetzt plötzlich alle Menschen ihr Potenzial entfalten müssen.
Ja, ich dachte, das Potenzial des Menschen ist das aufgewachte Sein. Dass man sein kann. So.
Das, was man sein kann, ja. Das aber, wenn es die Unendlichkeit ist, eben auch vollkommen still ist. Und dieses Einswerden kann sich immer mehr vertiefen. Und es ist die wahre Natur, glaube ich, mehr als dass man das Potenzial nennen könnte. Und ob der darüber hinaus dann dies oder das wird, das ist ganz offen.
Okay. Ja, danke.
Also ich kann zum Beispiel sagen, in Training für Menschen, die Erleuchtung gefunden haben, spielt ein Projekt eine große Rolle, nämlich, dass jeder von denen, die in diesem Training drin sind, dass jeder seine Lebensprojekte aufschreibt und durchforscht. So, ich will in Bezug auf die Familie das und das. Ich will in Bezug auf den Job das und das. Ich will mit Freunden das und das. Ich will Erleuchtung vertiefen, ist auch ein Projekt. Kinder und so weiter. So, und jetzt wird jedes einzelne Projekt danach erforscht, was soll es mir bringen? Was soll es mir geben? Also erforscht hinsichtlich der Intentionen, die danach kommen, die dahinter stehen. Und dabei wird aufgedeckt, ob in den einzelnen Projekten noch ichhafte Ziele enthalten sind. Aber zum großen Teil dient das auch dem, dass man Projekte beendet. Merkt, mein Gott, das habe ich jetzt schon so und so lange am Bein, was weiß ich, den Kegelabend montagsabends oder die und den Verein, wo ich immer hinrenne oder das und das. Und das ist nur noch eine Gewohnheit, die ich mit mir schleppe, so dass man da auch bereinigt wird, was alles gemacht wird, weniger wird, für den einen so, für den anderen so. Und jedenfalls, es wird so ein bisschen Ordnung geschaffen im Leben und die Konflikte zwischen einzelnen Projekten werden aufgelöst und verringert, weil solche Konflikte, die machen inneren Lärm, die lassen Gedanken wieder entstehen und machen so eine ichhaft wirkende Anstrengung. Also, da ist nicht das Ziel, großartiger zu werden, so weiter, sondern das Ziel ist, mehr Klarheit zu schaffen, mehr Übereinstimmung, das ist es mehr, mehr Übereinstimmung mit mir selbst, dadurch inneren Frieden und weniger Lärm und dadurch das aufgewachte Sein zu vertiefen und noch selbstverständlicher werden zu lassen. Das ist die Idee dabei.
Ja, danke. Ich glaube, es sind auch schon Fragen von den Zuschauern da. Ja, hallo Christian. Ich lese die Fragen aus dem Live-Chat vor.
Ja.
Die erste Frage ist von Christopher. Wie gehe ich damit um, dass ich noch Groll gegen Menschen hege?
Ganz verschieden. Ganz verschieden. Hängt davon ab, ob die Menschen noch leben, ob sie schon tot sind, ob man Kontakt hat mit ihnen oder nicht mehr. Ob überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man auf jemanden wütend ist und überhaupt eine Chance ist, dass er einem das Buch, was er einem geklaut hat, vielleicht wiedergeben kann noch oder vielleicht gibt es das schon gar nicht mehr. Also davon hängt das alles ab, weil wenn es im realen Leben ist, dass da jemand eine Wut auf den anderen hat, kann man versuchen, das mit dem zu klären. Wenn man es nicht klären kann oder nicht klären will, dann es ist eine gute Idee, sich davon zu verabschieden. Dann ist es eine gute Idee, sich davon zu verabschieden. Und es gibt viele Wege. Wir haben ein sehr hilfreiches Werkzeug, was aus der Psychologie kommt, aber auch schon im 4. Jahrhundert bekannt war. Nur so nebenbei. Mir gefällt es gut zu entdecken, dass Dinge, die angeblich ganz neu sind, schon in tatsächlich schon sehr, sehr alt sind. Dass man sich den anderen vorstellt, auf dem man den Groll hat, und man fängt an, eine Polaritätsarbeit mit dem zu machen. Also man redet zu dem, so als wenn er da sitzen würde. Und sagt dem alles, was einen wütend macht, was man möchte, was einen beschäftigt. Und nach 2, 3 Minuten wechselt man und geht an die Position desjenigen, auf den man den Groll hat, und antwortet aus der inneren Perspektive, die sich da einstellt. Das sind nicht die wirklichen Worte, die der sagen würde, wenn er da ist, sondern es sind die Worte, die ich an seiner Stelle sagen würde. So kann man es vielleicht sagen, ne? Es ist die Vorstellung. Es ist das. Es basiert auf dem Bild, das ich von ihm habe, weil er ist ja nicht da. Aber in dieser, und dann geht man wieder hin und her und führt diesen Streit bis zu Ende. Das löst die tieferen Gefühle und ermöglicht der Seele, sich frei zu sprechen, ermöglicht das und sich das von der Seele zu sprechen, indem man frei von der Leber wegspricht, wie es so schön heißt, und kein Blatt von dem Mund nimmt und so in diesem Dialog kommen die tieferen Gefühle zum Ausdruck, mit denen man dann sein kann, die Wut und darunter der Schmerz und vielleicht der Hass und darunter das Ganze, die Traurigkeit. Und wenn man das alles durchgearbeitet hat und man hat den Wunsch, es zu beenden und Frieden zu bekommen, kann man dadurch den Frieden viel leichter finden. Ich muss mir gerade noch eine Tasse holen, damit ich... Ja.
Ja, Christopher hat auch schon geantwortet, hat mir schon was gebracht, danke. Christine, hier aus Zoom, du hast die Hand gehoben, möchtest du sprechen? Du musst noch dein Mikrofon einschalten.
Ich nehme mal an, dass du mich meinst, Kerstin.
Ja. Ach, Kerstin, okay.
Ja, okay. Ja, lieber Christian, ich bin gerade an so einem Punkt, so, wo ich denke, da ist kein Ich-Bezug mehr. Und da ist auch irgendwie, wo vorher so ein Gefühl war, dass ich zu dir irgendwie auch, also dass ich in dir eine Person gesehen habe oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist eine andere Person und ich bin eine Person, das irgendwie weggefallen ist und irgendwie ist da auch so, dass da kein zweites ist. Also eigentlich ist da nur Liebe und trotzdem komme ich da nicht ran, so fühlt sich das an. Und obwohl ich versuche, da irgendwie Liebe zu sein oder ich krieg das nicht. Es ist irgendwie so das Gefühl, so.
Zuerst mal glaube ich, dass du dich zu viel anstrengst.
Ja, das ist auch so.
Zweitens ist dann die Frage wichtig, wofür eigentlich? Die wichtigen Dinge kommen ohne Anstrengung. Aber durch Loslassen, durch Geschehen lassen, durch Zulassen. Die wichtigen Dinge kommen nicht dadurch, dass man hinter ihnen herrennt. Das sind nur die unwichtigen. Wenn ich irgendwie drauf aus bin, ein neues Auto zu haben, einen neuen Gebrauchtwagen, dann muss ich mich anstrengen, morgens aufstehen, hinfahren, online gucken, dann muss ich mich anstrengen, dass ich irgendwie was finde, was wirklich passt und was nicht schon gleich wieder auseinanderfällt. Für Dinge, solche Dinge muss man sich anstrengen. Aber für die tieferen Dinge und den inneren Frieden braucht man sich nicht anzustrengen. Aber man muss sich auf eine ganz andere Weise engagieren, zurücktreten. Das ist was anderes als Anstrengung. Aber es ist auch was anderes als Nicht-Anstrengung. Jedenfalls, solange man angestrengt ist, kommt man nicht weiter. Du sagst, du hast die Sehnsucht danach, Liebe zu sein. Also hör mit aller Anstrengung auf. Und dann schau, was übrig bleibt. Liebe ist ja nicht etwas, das etwas will, sondern Liebe hat aufgehört, etwas zu wollen. Und deswegen damit anfangen, mit aller Anstrengung aufzuhören und dann gucken, was übrig bleibt. Sind noch Fragen da?
Ja, im Live-Chat sind Fragen da. Die nächste Frage kommt von Senior Valencia. Du kommst aus der Linie von Ramana Maharshi, der neben der Hingabe vor allem mit der Frage, wer bin ich, die Suchenden zur Selbstrealisierung führen wollte. Du dagegen arbeitest mit dem Fühlen. Warum?
Weil es gut funktioniert. Weil Menschen Erleuchtung finden, weil durch das Fühlen, ohne etwas zu tun, also man darf nicht sagen, ich gehe über das Fühlen, weil keiner sagt richtig, was damit gemeint ist. Das erste ist, über das Fühlen, ohne etwas zu tun. Und das bedeutet, unter anderem, dass das Gefühl und der Impuls unterschieden werden. Bei der Wut liegt Gefühl und Impuls besonders nah zusammen. Wenn ich jemanden sage, der sich wütend fühlt, er soll einen Satz sagen lassen, die Wut einen Satz sagen lassen, dann ist der Satz zu Anfang oft: Geh weg, lass mich in Ruhe. Aber der Satz, geh weg, lass mich in Ruhe, ist in der Zeit. Jemand ist jetzt nicht weggegangen und soll weggehen, damit ich mich besser fühle. Es ist in der Zeit, es soll gleich geschehen. Es ist nicht jetzt, es ist nicht gegenwärtig. Das Gefühl ist gegenwärtig. Die Idee, das Gefühl ganz auszufühlen, ist fast 2000 Jahre alt. Im dritten Jahrhundert sind die Wüstenväter damit angefangen und erfolgreich gewesen, haben sich selbst darin unterstützt, Erleuchtung zu finden und viele, viele Menschen darin unterstützt, Erleuchtung zu finden. Ramana stellt die Frage, wer bin ich? Und empfiehlt diese Frage immer wieder zu stellen. Wer ist das, der das und das tut? Wer ist das? Wer ist das? Also die Gedanken zurückverfolgen zur Quelle, sagt er. Und die Quelle ist der Ich-Gedanke. Und darunter, wenn ich noch tiefer zur Quelle gehe, dann komme ich zu meiner wahren Natur, dann komme ich zum Selbst, zum Ich-Ich, wie Ramana auch gesagt hat. Und er hat zum Beispiel eine alte indische Übung, die ging so: Bin ich der Körper? Nein, ich beobachte den Körper, also bin ich nicht der Körper. Bin ich die Gefühle? Nein. Ich beobachte die Gefühle, also bin ich nicht die Gefühle. Bin ich meine Körperempfindungen? Bin ich das Sehen? Nein, ich beobachte das Sehen. Und so geht es immer weiter und schließlich ist nichts übrig. Und Ramana hat diese Übung genommen und hat gesagt, ihr dürft diese Übung nicht mit dem Intellekt machen. Der Intellekt untersucht, Körper zu sein, Körper beobachten, dann kann es nicht möglich sein, das zu sein. Das ist die Herangehensweise mit dem Verstand. Er sagt ganz explizit, es ist unsinnig, diese Übung, die bringt nichts, wenn man sie mit dem Intellekt macht. Er hat jetzt nicht gesagt, mit was sie dann gemacht wird. Sie wird mit der Erfahrung gemacht. Und das bedeutet mit der fühlenden Erfahrung. Also, mir scheint, dass im Indischen der Begriff Vasana heißt, der glaube ich, weiß nicht genau, der heißt Bedürfnis, Streben, Verlangen, Gedanken und Gefühl auch. Ich glaube, dass die im Indischen, das weiß ich aber nicht genau, keine genaue unterscheidende Bezeichnung für Gefühl, Körperempfindung und Bedürfnis und Impuls, der aus dem Gefühl kommt. Ich fürchte, sie haben da keine klaren Unterscheidungen. Jede Sprache hat Besonderheiten von was besonders klar ist. Im Japanischen gibt es ein Wort für liebesbedürftig sein. Wir haben Worte für hungrig sein, durstig, aber das Bedürfnis nach Liebe haben wir kein Wort für. Die Japaner haben ein Wort dafür. Das hat Auswirkungen, ne? Und ich bin mir nicht sicher, wie das da auch mit dem Wort Mind, Verstand und Gemüt wird es dann übersetzt. So, jedenfalls glaube ich, wenn ich sage, die Frage, wer bin ich, hat zwei zusätzliche Fragen, nämlich was fühle ich und was will ich? Und Ramana hat oft genug darauf hingewiesen, dass wenn man Erleuchtung will, so sehr wie jemand, der unter Wasser ist, nach einer gewissen Zeit nach Luft und Sauerstoff strebt. Wenn man so sehr Erleuchtung will, dann findet man sie im selben Augenblick. Er hat da die Upanishaden zitiert, die das sinngemäß gesagt haben. Aber er hat damit ganz deutlich gemacht, es geht darum zu erforschen, was ich will, und es geht darum, dafür zu sorgen, dass Erleuchtung zu finden, so sehr alles andere überstrahlt und wichtiger ist als alles andere, dass es dann dadurch gelingt, sie zu finden oder sich der Weg öffnet, dass sie geschieht. Also es ist gar kein Zweifel. Ramana hat auch mal den Satz gesagt, wenn die Sehnsucht nach der Erleuchtung, das Verlangen nach der Erleuchtung stark genug ist, dann führt sogar die falsche Methode zum Ziel. Also es ist gar keine Frage, dass Ramana diese Frage, was will ich, im Zentrum des ganzen inneren Geschehens steht. So. Und dann ist die Sache mit dem Fühlen und dem Tiefersinken. Das ist allerdings etwas, was da nicht so explizit drin ist, aber solche Sachen wie, wenn er sagt, nicht mit dem intellektuell lösen, nicht mit dem Intellekt, mit dem Verstand, ja, dann bleibt erstmal das Fühlen, dann die tiefere Erfahrung übrig. Dass er das in dieser Negation, hat er das häufiger zum Ausdruck gebracht. Und insofern nehme ich meine Arbeit ganz vollständig in einer Fortführung dessen, was Ramana gemacht hat, an mit einer bestimmten Perspektivenerweiterung, dass ich denke, dass diese ganzen psychischen Hindernisse und die ganzen psychischen Zusammenhänge, dass man gut daran tut, wenn man die alle wenn man die auch mit erforscht und mit berücksichtigt und dass die enorm helfen können auf dem Weg der Erleuchtung und dass das dann dazu führt, dass in der Arbeit eben auch viele, viele Menschen Erleuchtung finden. Also ich sehe da keinen Widerspruch zwischen dem, was Ramana gelehrt hat und dem, was ich mache. Die Frage, wer bin ich, bleibt als die dritte Frage. Und die Frage, die dann zum Ergebnis führt, wie wir vorhin bei der Wahrheitssuche, indem man dazu wird, wird die Frage beantwortet, ne? Nicht indem man drüber nachdenkt. Auch da ist es auch wieder die Frage, wer bin ich, kann durch Nachdenken nicht gefunden werden. Da gibt es dann eine philosophische Antwort. Aber von der philosophischen Antwort hat ja niemand was. Sondern dadurch, dass ich dazu werde, finde ich die Antwort auf die Frage.
Die nächste Frage kommt von Känguru. Gibt es halb erwacht? Ich lebe 3 Monate in diesem Zustand, weiß heute, wer ich bin. Wahrnehmung ist heute nicht mehr in der Einheit, jedoch komplett anders als vorher. Schwanken diese Zustände?
Halb erwacht. Naja, letztlich ist es nicht so wichtig, weil es geht in jedem Fall um dasselbe, nämlich die Erleuchtung zu vertiefen. Egal, ob sie zur Hälfte da ist oder zur Gänze, es geht in beiden Fällen um dasselbe. Und es gibt bestimmte Schritte und bestimmte Sachen, die man zu verfolgen hat, auf die man sich auszurichten hat, wenn Erleuchtung sich vertiefen soll. Wichtig ist, also halb erleuchtet, es gibt eher so vor der Erleuchtung gibt es so Erleuchtungserfahrungen, die eine Zeit lang andauern, dann wieder verschwinden, dann gibt es Erleuchtung. Aber diese Erleuchtung, die es da gibt, die ist unterschiedlich tief. Das ist so. Aber eigentlich ist es ein bisschen so wie beim Schwimmen. Man lernt schwimmen und das bedeutet nicht nur, dass man sich über Wasser halten kann, sondern auch, dass man eine gewisse Strecke zurücklegen kann. Aber man kann noch nicht Rückenschwimmen, noch nicht Delfin, Schmetterlingsschwimmen, was es da auch alles gibt. Das kann man noch nicht. Man kann schwimmen. Und vielleicht auch noch gar nicht so lange, so ausdauernd. Durch Schwimmen lernt man dann Ausdauer und man muss nicht schwimmen üben, um schwimmen zu lernen. Man muss schwimmen, um schwimmen sich tiefer anzueignen. Und so irgendwie ist das mit der Erleuchtung auch. Die Frage, was will ich, ist entscheidend. Und die Antwort finden jeweils in der jeweiligen Situation. Wenn da ein Wollen ist, das ein ichhaftes Wollen, das nach einem gegriffen hat, dann fangen die Gedanken wieder an, Gedankenwolken. Dann muss man da Ordnung schaffen. Das Wollen entdecken, sich damit auseinandersetzen, es fallen lassen oder anderweitig lösen. Das sind wichtige Dinge nach der Erleuchtung. Vielleicht kann sie die Frage nochmal schauen, was jetzt noch übrig ist und vielleicht auch spezifizieren. Also genauer, was ihr Interesse genauer darstellen.
Die nächste Frage von Senior Valencia. Manchmal denke ich, dass ich schon erleuchtet wäre, merke dann aber, dass es nur ein Trick vom Ego ist, um Unangenehmen aus dem Weg zu gehen. Ist das eine häufige Falle auf dem spirituellen Weg?
Ja, es ist auch so, wenn man Zweifel hat, ob man erleuchtet ist, ist das ein sehr sicheres Zeichen, dass man es nicht ist. Ein sehr sicheres Zeichen, dass man es nicht ist. Erleuchtung ist eine so radikale Veränderung, dass man, ich beschreibe mal, wie das jemand beschrieben hat, die von Spiritualität keine Ahnung hatte, aber in die Erleuchtung gefallen ist. Die hat angefangen, nicht mehr ihren Geburtstag zu feiern, sondern jetzt ihren Wiedergeburtstag. Also den Tag, an dem sie, wie sie sagte, das eigentliche Leben gefunden hat. Das wirkliche Leben gefunden hat. Das ist das, wie sie das nannte. Sie hatte eine verrückte Idee, nämlich, dass sie die Einzige auf der Welt sei, die der das zugestoßen ist. Das ist eine verrückte Idee. Aber wenn man nichts weiß über Spiritualität, ist es ja, sie kannte jedenfalls ja auch keinen. Also, auch wenn man gar nichts davon weiß, weiß man, boah, jetzt ist alles anders. Erstens. Zweitens weiß man, das vorher war nicht wirklich, das war nicht das Eigentliche, das war nicht, das ist unwirklich gewesen, das ist so, jetzt ist Wirklichkeit. Die beiden Dinge weiß man. Mein Lehrer sagte manchmal, das weiß man sicherer, als man seinen Namen kennt. Und dann fängt es an, das Leben sich auf diese neue Weise zu entfalten. Aber da gibt es dann keinen Zweifel mehr. Da kann es keinen Zweifel geben. Solange Zweifel da ist, solange Erleuchtung so mal Einheitserfahrung und dann ist wieder weg und so, das ist noch nicht Erleuchtung. Erleuchtung ist eine Transformation, von der ab das erleuchtete Sein das Leben bestimmt. Es gibt ganz viele, die nach ein paar Wochen wieder einschlafen. Und inzwischen schreibt ja keiner mehr was über Erleuchtung. Das ist ja kaum noch. Aber vor 10, 15 Jahren haben viele geschrieben. Und dann haben ganz viele geschrieben, Erleuchtung ist nur für ein paar Wochen und danach ist es wieder wie vorher. Haben sie gesagt, ich weiß es jetzt, weil ich habe das erlebt. Haben ganz viele geschrieben und es ist absurd. Es ist eine Egomanie zu denken, weil man selbst eingeschlafen ist, wäre das das Schicksal von Erleuchtung. So als wenn ich sagen könnte, das, was ich erfahren habe, das ist die Wahrheit. Das ist das Eigentliche. Dass es Menschen gab, wie Ramana und andere, deren Erleuchtung dokumentiert das ganze Leben durch war, ne? Das hat sie nicht weiter nachdenklich gemacht. Das wird dann ausgeblendet. So, also, Erleuchtung ist, wenn es das ganze Leben bestimmt. Die Stille geht manchmal zurück, dann wird sie wieder intensiver. Die Leere ist im Hintergrund da, ist auch im Vordergrund mehr. Die Leere und der Frieden ist mehr als die Glückseligkeit, die dann zwischendurch einen erfasst und aber immer wieder erfasst. Und so bestimmt das erleuchtete Sein das ganze Leben bis zum körperlichen Tod. Und dann spricht man von sinnvollerweise von Erleuchtung und nicht vorher schon. Es gibt auch Leute, die sagen, ah, sie wollen Erleuchtung entmystifizieren. Dass es da den Mythos gäbe, dass man nach der Erleuchtung von morgens bis abends in der Glückseligkeit wäre, das wären alles nur ein Mythos, das wird nicht stimmen. Erstens, ich höre von keinem diese Vorstellung. Das ist das eine. Aber das zweite ist, Ich weiß aus eigener Erfahrung und aus der Kenntnis von anderen Menschen, dass man 365 Tage im Jahr 24 Stunden in der Glückseligkeit schweben kann. Offensichtlich gehört dazu aber auch, dass man sich keine Projekte in der Welt vornimmt, die einem wichtig sind, die für die man sich einsetzen will. Bevor ich erleuchtet war, hatte ich solche Projekte nicht. Die habe ich erst danach gekriegt. Aber jetzt habe ich sie am Bein. Nicht nur um Menschen zur Erleuchtung zu unterstützen, das wäre nicht besonders kräftezehrend. Aber ich habe das Projekt, dazu beizutragen oder, wenn es sein muss, alleine dafür zu sorgen, dass Erleuchtung aus dem menschlichen Gedächtnis nicht verschwindet. Dem Menschheitsgedächtnis nicht verschwindet. Wenn man sich die Geschichte der letzten paar hundert Jahre anguckt, dann sieht man, dass Erleuchtung immer, immer, immer weniger wird. Inzwischen auch in Indien, die jetzt sozusagen den Wirtschaftsaufschwung und den Kapitalismus nachholen, den wir schon ein paar Jahrhunderte länger haben. Es sieht so aus, als wenn immer weniger sich um Erleuchtung kümmern, immer mehr resignieren und immer weniger überhaupt die Idee haben, dass Erleuchtung möglich ist. Und das finde ich unglaublich furchtbar. Es widerspricht meiner Erfahrung, weil in meinen Retreats finden Leute Erleuchtung. Das sind so viele, dass wenn 200 im Sommerretreat in 14 Tagen sind, man damit rechnen kann und die Erfahrung macht, dass davon 20 Menschen Erleuchtung finden während dieser 14 Tage. Und dass es fast gar kein Seminar gibt, in dem nicht wenigstens einer Erleuchtung findet. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe, die im Kontext dieser Arbeit im Umfeld zwischen den Retreats Erleuchtung finden, so dass ich jetzt schon zum dritten Mal ein Training für erleuchtete Schüler mache, wo immer 50, 70, 80 Menschen dran teilnehmen über 18 Monate. Also, ich mache die Erfahrung, Erleuchtung wird definitiv selbstverständlicher und häufiger. Und gleichzeitig, wenn man die Realität anschaut, in der Politik, in der Theologie, in der Psychologie und in der Spiritualität, dass Erleuchtung immer weniger eine Rolle spielt, immer mehr Resignation da ist, immer weniger als das Ziel dasteht, wie es Jahrtausende gewesen ist. Und es sieht fast so aus, als wenn man nichts tut, Erleuchtung als das Ziel des menschlichen Lebens verschwindet. Verschwindet im Osten auch, in Indien auch. Und das ist ziemlich, finde ich ziemlich furchtbar. So, jedenfalls, wenn man mit solchen Projekten beschäftigt ist, dann hat man zu tun und dann ist es auch so, dass die Stille dann immer wieder in den Hintergrund tritt, wenn man befasst ist. Auch wenn ich rede, bin ich in unterschiedlichen Zuständen. Jetzt im Augenblick bin ich so mehr mit dem Intellekt anwesend, der bestimmte Fragen beantworten will und der auch bestimmte Zusammenhänge darstellen will. Zum anderen Zeitpunkt ist der Intellekt oder mein eigenes Denken viel mehr beiseite oder ganz beiseite und Worte tauchen einfach eher ja wie auf, werden gesprochen, als dass ich sie spreche. Das ist im Retreat durchgängiger der Fall, durchgängig. So und man kann Der Bodhisattva-Gedanke war auch der. Das war der für andere Erleuchtung, für nicht nur für sich, sondern auch für andere, und dadurch auf die Stille ein Stück verzichten. Aber das ist auch alles. Das ist unwesentlich. Ja, ist unwesentlich. Es ist unwesentlich, wie viele Stunden am Tag Glückseligkeit ist. Es ist völlig, völlig unwichtig. Aber dass sie da ist, ist das Zeichen von Einssein und ist das Zeichen von im Einklang sein mit dem Absoluten. Und das hat Relevanz. Das ist das, worauf es ankommt. Nicht, wie lange man sich glückselig fühlt und das Geld für die Drogen spart. Nee, Quatsch. Also, das ist nicht die Frage. Die Frage ist so mehr vollständiger, ob das ganze Leben bestimmt und getragen ist vom erleuchteten Sein. Und das ist, es ist ja nach der Erleuchtung nicht langweilig, sondern mit dieser Frage, mit der man sich befasst und um die man sich bewegt und für die man Antworten findet und neue Antworten, tiefere Antworten sucht, macht das Leben und die Begegnung, die innere Begegnung mit dem Absoluten, die ja immer vollständiger und tiefer wird, macht zu einem echten Abenteuer, das viel abenteuerlicher ist als das, was man vor der Erleuchtung erlebt hat. Also von Langeweile keine Spur.
Die nächste Frage kommt von Minute 001. Christian, welche Rolle nimmt das Unterbewusstsein für uns Menschen ein?
Nochmal, welche?
Welche Rolle nimmt das Unterbewusstsein für uns Menschen ein?
Ich verstehe den Satz nicht. Irgendwas, ein Wort. Das Unterbewusstsein, welche Rolle das Unterbewusstsein für uns Menschen spielt?
Ja.
Ja. Man muss sich über die Relationen zuerst Gedanken machen. Die Relationen sind, mir hat das mal jemand in Zahlen gesagt, da waren in Informationseinheiten, hat er das umgerechnet, das war ein Verhältnis von 35 Milliarden zu 20, irgendwie so. Also, wenn man sich ein Fußballstadion vorstellt, wo 80.000 Menschen Platz haben, ne, die sitzen alle da rum, dann ist das Bewusstsein, Das Unterbewusstsein ist so groß wie dieses ganze Rund. Und das Bewusstsein ist so groß wie der weiße Punkt in der Mitte, wo der Ball hingelegt wird, wenn das Spiel anfängt. So groß ist das Bewusstsein im Verhältnis zum Unbewussten. Muss man mal richtig für sich vergegenwärtigen. Was bedeutet das? Über die Frage, wie viel ich selbst willentlich in der Hand habe. Und was bedeutet es darüber, dass ich zunächst mal, wenn ich nicht sehr sorgfältig bin, die größten Schwierigkeiten habe, überhaupt mitzukriegen, was in mir los ist. Nicht so sehr die Dinge, die ich tue, weil die sind ziemlich übersichtlich, ob ich jemand vors Schienbein trete oder Kaffee koche oder was. Aber warum ich das tue? Und was ich täte, wenn ich das nicht täte? Und was mein Ich damit zu tun hat? Und das alles. Also wenn man die immense Größe und dann auch noch die Weisheit des Unbewussten entdeckt, dann wird man erst einmal sozusagen so von der Größe, wird man erstmal so, ne? Da realisiert man, dass das Unbewusste von so vielen anderen, von der ganzen Menschheit insgesamt mitbestimmt wurde. Ein Kollektiv, ein Teil des Unbewussten ist ein kollektives Unbewusste. Das haben wir gemeinsam als Menschheit. Einen Teil des Unbewussten haben wir gemeinsam als Abendländer hier im Westen. Einen Teil des Unbewussten haben wir gemeinsam, weil wir gemeinsam aus diesen deutschen, germanischen Stämmen entstanden sind oder so. Und dann gibt es auch noch das individuelle Unbewusste. Ein Teil des Unbewussten haben wir gemeinsam mit unserer Familie. Darum sagten Menschen, die sich damit sehr intensiv befasst haben, wie Fritz Perls oder auch Sigmund Freud, es gibt kein Ende des Entdeckens und des Integrierens. Es gibt kein Ende. Bert Hellinger war 96 Jahre alt, als er realisiert hat, dass er in Bezug auf seinen Vater etwas ganz Fundamentales übersehen hat. Nämlich, dass ihm immer im Bewusstsein war, dass der Vater so wenig anwesend war. Aber mit 96 sagte er, ich habe nie die Frage gestellt, deutlich gestellt, wo er denn gewesen ist. Und jetzt ist mir deutlich geworden, er war die ganze Zeit damit beschäftigt, damit befasst, Geld ranzuschaffen, um die Familie zu ernähren und uns das Leben zu ermöglichen. Da war er 96, bis ihm das plötzlich als Antwort gedämmert ist, was sein Verhältnis zu seinem Vater aber mal ganz wesentlich verändert hat und vielleicht auch ein bisschen Licht darauf geworfen hat, weshalb in der Arbeit, in der hellingerschen Arbeit, die Mutter eine so große Rolle spielt und der Vater eine viel, viel kleinere. Und das da ein, also was ich damit sage, ist, das Unbewusste ist unglaublich viel größer, enthält eine tiefe Weisheit. Ohne das Unbewusste wären wir längst tot, weil wir können gar nicht auf so viel aufpassen, wie das Unbewusste aufpasst. Und manchmal nennen wir es den Schutzengel, der uns hat stehen lassen, wo dann in der nächsten Sekunde ein Auto vorbeikommt und wir sagen, au. Vielleicht war es der Schutzengel. Wir müssen immer wissen, wo ist das? Ist die Energie draußen? Ist sie drin? Wir müssen immer wissen von allem, wo ist das? Wie groß ist das? Und was ist das? Und früher war den Menschen das nicht so wichtig. Früher haben die Schutzengel wahrgenommen. Wenn du denen gesagt hättest, ja, aber das ist doch innen, hätten die gesagt, selbstverständlich. Selbstverständlich ist das innen. Aber dann hätten sie gesagt, ja, aber es ist auch gleichzeitig außen. Auch selbstverständlich. Und du hättest dann nur gewollt wissen, ja, ist es jetzt außen oder innen? Das ist unser neuzeitliches, gegenständliches Denken. So, jedenfalls, da ist die Weisheit des Unbewussten, die für vieles sorgt, für das wir gar nicht sorgen können. Da ist das die Weisheit des Unbewusstes, das uns die Dinge sagen lässt, wenn wir aufhören nachzudenken und zu glauben, dass wir die Dinge sagen. Da ist nicht nur das eigene Unbewusste, sondern das Gemeinsame, das von der Fragenden, von euch und mir einen Prozess entstehen lässt, auf dessen Folge die Worte sind, die da gesprochen werden. Diese ganze Idee, immerzu alles als ein individuelles und ein Individuum zu sehen, das macht uns erst verrückt und will immer wissen, ist du das, ist sie das, ist das, ist das, ist das. Nein, es ist in aller Regel sowohl als auch und es ist ein Prozess des Geschehens statt irgendwelche gegenständlichen Dinge, deren man habhaft werden kann, die man, wie es so schön heißt, fest stellen kann, verorten kann. Das ist das, worauf der neuzeitliche Geist aus ist, Dinge festzustellen, zu verorten. Es wird alles zu einem Gegenstand, den ich mit meinem Verstand zu erfassen versuche. Dieses gegenständliche Denken, das verlangt danach, sich ein Ich auszudenken. Das soll auch etwas sein, was da ist. Wer macht das jetzt? Ah, ich habe das gemacht. Wie großartig bin ich. Es ist Quatsch. Es hat nicht dieser Organismus gemacht. Dieser Organismus hatte Lehrer, hatte Erfahrungen, hat Glück gehabt, dass er nicht auf eine Drogenlaufbahn gekommen ist oder was weiß ich. Es ist so viel daran beteiligt, zu sagen, ich bin großartig, weil ich das gemacht habe, ist eine Wahnvorstellung. Also in dem Kontext spielt das Unbewusste, das Unterbewusstsein, wie man es nennt, eine wichtige Rolle. Das Bewusstseinsmeer, in dem wir alle uns bewegen, wo die Gedanken eher das Aktive sind und einfallen, Gedanken fallen ein, sagen wir, ne? Wer ist nicht das Ich, das sagt, oh, komm mal her, ich warte jetzt auf den Gedanken, wann kommt der bloß? Vielleicht um 13 Uhr. Was soll denn in dem Gedanken drin sein? Ja, der soll, wie ich die Nudeln koche, soll mir um 13 Uhr einfallen. Das ist so, funktioniert das nicht, das mache ich nicht. Da fällt mir plötzlich der Gedanke ein, du solltest jetzt Nudeln kochen. Also, es ist auch nicht mit dem Kollektiven, es ist auch nicht mein Unbewusstes. Ist auch eine verrückte Idee. Man fängt dann an, Prozesse wahrzunehmen. Wahrzunehmen, wie Prozesse sich entfalten und was da drin, in welche Richtung und Bewegung und hört auf, alles als solche individuellen Einheiten und Gegenstände und Objekte wahrzunehmen. Auch wenn man sie Subjekte nennt, sind sie eigentlich schon Objekte geworden.
Patricia schreibt, lieber Christian, meine Frage. Angst ist bei mir ein großes Thema. Sich ohne Aufregung zu zeigen und zu äußern, ist immer wieder schwierig. Kann mir der Rückzug zu mir selbst helfen?
Ich würde raten, das zu akzeptieren. Wir Menschen sind nicht dazu da, perfekt zu werden auf der Ebene des Ich kann dies und das und das und das und ich kann das alles gut. Das ist nicht unsere Aufgabe, ist nicht unser Schicksal, ist nicht unser Menschsein. Manche Sachen kann jeder, kann manche Sachen gut und andere weniger gut. Und erst wenn man als Erwachsener eben nicht mehr auf der Schule ist, wo man noch Zensuren sucht und Dinge lernt und größer und stärker werden will, dann kann man sagen, ist in Ordnung. Andere können da in der Gruppe großartig reden, ich habe immer Lampenfieber und bin nervös. Das ist so. Fertig. Und manche bringen das mit Beziehung nicht hin. Es ist viel schöner, wenn man das akzeptiert, sagt, ich kriege das nicht hin. Fertig. Warum soll jeder alles können? Warum? Wenn das so wäre, dann wären wir alle Engel, ne? Dann wären wir, dann könnten wir alles, dann bräuchten wir einander nicht. Dann bräuchten wir nicht. Menschliche Liebe wäre unnötig, weil keiner Unterstützung braucht, weil alle Gleiches perfekt können. Niemand braucht Unterstützung, niemand braucht Mitgefühl, nichts. Ist alles weg. Ist alles weg. Es wäre eine nicht erstrebenswerte Welt. So. Und wenn ich anfange, alles so zu akzeptieren, wie ich bin, ich mache dann immer die Übung, kann jetzt jeder für sich machen oder nachher, ist keine besonders ist keine besonders komplizierte Sache, sondern sich vorstellen, dass ich mit all dem, was ich jetzt kann und was ich nicht kann, mein weiteres Leben verbringe. Ich weiß, es wird sich nichts mehr verbessern, entwickeln und verändern. Wie wäre das? Und wie wäre das, wenn ich das akzeptiere und sage, ja, Mensch, manches geht doch ganz gut. Das Erwachsensein verstehen als die Zeit, in der man nicht mehr irgendwo hin will, lernen, größer, stark werden wie der große Bruder, nicht mehr, wo es aufhört. Denn das ist die wesentliche Basis, damit Erleuchtung überhaupt geschehen kann. Wenn ich das annehme, was da ist, mit all den Macken, Marotten, Verrücktheiten und Unzufriedenheiten, wenn ich sage, ja, ich bin schüchtern, es hat große Männer gegeben, die mit 90 gesagt haben, auf einer Party mit anderen Menschen reden, habe ich mein ganzes Leben nicht gekonnt. Carl Rogers, der Meister der Kommunikation, der Meister der Begegnung und des Sichverstehens. Da hat er aus der Not in der Richtung dann gesucht, wie geht wirkliche Begegnung? Jedenfalls sich auf einer Party wohlzufühlen, da ist ihm das ganze Leben nicht gelungen. Und ein Gestalttherapeut hat das beschrieben, der war Landesmeister im Tennis in Amerika, in irgendeinem Staat, ich weiß nicht was, der war. Und dann war als Spätfolge von einer Polioerkrankung in der Kindheit, wurde er plötzlich gelähmt. Und dann hat er sich mit dem Leben auseinandergesetzt. Und dann ist er sehr, sehr glücklich geworden. Ob er richtig Erleuchtung gefunden hat, das wissen wir nicht genau. Das ist nicht ersichtlich aus seinen Darstellungen. Aber er hat so ein Buch geschrieben, er braucht keine Flügel mehr, um zu fliegen. Also wirklich akzeptieren, zu sagen, das und das kann ich nicht. Und nicht darüber traurig sein, sondern vielleicht ein Stück bedauern, damit man sich damit abfinden kann, es sich aussöhnen kann. Das ist die Voraussetzung für Erleuchtung. Wirklich, wirklich. Die Welt, aber vor allem sich selbst, so anzunehmen, wie man ist. Wenn man dann erleuchtet ist, dann kann alles Mögliche von alleine wachsen. Aber es wäre viel zu banal zu denken, Erleuchtung haben zu wollen, damit man so etwas kann. Da wird man Erleuchtung auch nicht realisieren können. Das ist die Tragödie dabei, die Tragikomödie. Das ist keine vernünftige Haltung, mit der man erwarten kann, Erleuchtung zu finden. Womöglich wird sich das dann ändern. Der Punkt ist nur, es wird dich nicht mehr groß interessieren. Es wird dich nicht mehr, ob du es kannst oder nicht, es wird dir sehr, sehr egal sein. Das ist das Erwachsenwerden. Erleuchtung ist der eigentlich zentrale Schritt des Erwachsenwerdens. Und nach meinem Verständnis ist es auch so, dass der Plan, wir wissen ja nicht, ob es einen gab, aber eigentlich der war, dass man die Pubertät hat und betritt dann das Jugendalter. Und dann geht die Jugend vorbei und dann beginnt das vollständige Erwachsenwerden und dann findet man Erleuchtung. Und dadurch hört dieses Kindsein auf, das stärker und größer sein müssen und ich habe das größere Auto als der Nachbar. Das hört dann auf, ne? Und dann wäre die Welt im Gleichgewicht, wenn Erleuchtung als selbstverständlicher und zentraler Teil des Erwachsenwerdens verstanden würde. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es aufhören, das Schüchtern sein. Aber es ist nicht wichtig. Und du wirst dann in einen Zustand kommen, in dem du das nur noch ein Lächeln abbringt und nicht mehr wichtig ist. Die Angst wird ja vom Ich erzeugt, ne? Wie stehe ich da? Was denken die anderen? Und wenn sie mich kritisieren und. Es ist doch natürlich alles Ängste des Ichs. Aber es ist nicht wichtig, ob es aufhört. Man hört auch auf zu wollen, dass es aufhört. Wenn niemand mehr schüchtern wäre, was wäre das für eine Welt? Und schüchtern sein dürfte und freundlich deswegen behandelt wird. Liebevoll und freundlich.
Anna Ima hier auf Zoom, du hast die Hand gehoben.
Ja, hallo. Hi Christian. Ich wollte was zum Thema, wenn ich mir selbst Vorwürfe mache, also es kommt ein bisschen in die Richtung, was wir gerade hatten. Also das Thema ist selbst verzeihen, sich selbst zu verzeihen. Also ich mache quasi, ich möchte gerne, dass mir, jetzt mal als Beispiel, dass meine Tochter mir verzeiht, dass ich ihr dieses und jenes angetan habe in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit. Und mir wird klar, dass ich das gar nicht verlangen kann, sondern dass es eigentlich darum geht, dass ich mir selbst das zu verzeihen habe. Kannst du mir dazu irgendwas sagen?
Du musst deine Arroganz beenden. Deinen Hochmut. Und das fällt dir so schwer und deswegen hältst du an diesen Selbstvorwürfen fest?
Wie, du meinst, wenn ich meine Arroganz und meinen Hochmut beende, dann halte ich nicht mehr an den Selbstvorwürfen fest?
Ja, sicher. Dann sind die weg. Was ist das für ein Teil? Da bist du, der eine Teil macht dem anderen Teil Vorwürfe. Was ist das für ein Teil, der Vorwürfe macht? Wie fühlt er sich?
Ja, der fühlt sich überlegen, dass er überhaupt Vorwürfe
macht. Aber hallo, ja. Aber sowas von überlegen.
Ja, ja.
Ich bin eine Mutter, ich hätte solche Fehler nicht machen dürfen. Andere ja. Andere Mütter, das sind Menschen, das ist doch klar. Aber ich nicht. Ich bin sowas von großartig. Ich hätte das hinkriegen müssen, ohne irgendwelche Fehler. Diesen Hochmut willst du nicht aufgeben. Und vielleicht glaubst du, dass du den Hochmut brauchst, bloß, er führt ja zu Leid. Aber der Hochmut macht es so schwer.
Also selbst vergeben geht, indem ich aufhöre zu glauben, ich hätte überhaupt mir irgendwas zu vergeben, weil ich überhaupt gar nicht über irgendwo drüber stehe, was etwas vergeben kann, so in etwa, oder?
Ja, dass du aufhörst, dass du siehst, ich bin ein Mensch mit Fehlern, der viele Dinge nicht gut hingekriegt hat. Und wäre natürlich schöner, wenn wir alle Heilige wären und würden alles gut hinkriegen, aber sind wir nicht. Die Demut, das ist die Demut, die Selbstverständlichkeit der Demut. Ohne jetzt ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, oh, ob ich saufe oder nicht, ist ja egal, ich bin halt, niemand ist perfekt und so, ne? Ohne sich alles irgendwie durchgehen zu lassen. Da gibt es aber etwas dazwischen. Dazwischen gibt es eine realistische Sicht. Nämlich, da habe ich den Fehler gemacht. Und wenn ich das genauer untersuche, erkenne ich auch so bestimmte Ursachen, wie ich da unter Druck war und in so eine Ignoranz gekommen ist der Tochter gegenüber, was weiß ich. Ich sehe also, verstehe also, wie ich dazu gekommen bin.
Ja.
Ja, dadurch, indem ich es dadurch aufarbeite, sorge ich dafür, dass ich in einer vergleichbaren Situation nicht mehr diesen Fehler mache, ne? Aber das hat überhaupt nichts mit Selbstvorwürfen zu tun.
Ja.
Sondern mit dem Wunsch danach weniger Leid zu schaffen und mit dem Wunsch zu mehr Liebe und besserem Leben.
Okay, dann super, danke dir.
Aber der Kern ist, das wird immer übersehen und ist dann aber genauso immer schnell ersichtlich, das ist eine Position von Arroganz, Überlegenheit und Hochmut. Und dieser Teil fühlt sich eben richtig klasse dabei, ne? Bloß du bist diejenige, die unter diesem Teil leidet. Unter diesen ganzen selbstgerechten und eitlen Vorwürfen.
Ja, verstehe, ja, cool.
Jetzt kann man natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, wo kommt denn der Hochmut her? So, und der ist natürlich so etwas wie der Wunsch nach Ganzheit und auch der Wunsch nach Vollkommenheit, der basiert darauf, dass das Kind nicht genug geliebt wurde. Weswegen es dann diesen Hochmut entwickelt, wenn ich so großartig bin, dann werde ich endlich geliebt. Ne? Also man kann auch Verständnis, mitfühlendes Verständnis für den Hochmut haben, ne?
Sowieso glaube ich, also der Hochmut hat ja in dem Fall versucht, mir das Leid abzunehmen, was ich empfunden habe, aufgrund der Schuld, die ich fühlte.
Nein. Das ist die Freundlichkeit, wer würde das tun? Der Hochmut sagt, du bist so großartig, dass du diese Fehler nicht hättest machen dürfen. Die hätten dir nicht unterlaufen dürfen. Dadurch gibt es diese bestrafenden Vorwürfe, die dich schlecht fühlen lassen. Die wollen dir nicht das Leid wegnehmen. Wenn du keinen Fehler gemacht hättest, dann wäre kein Leid, klar. Das ist Selbstreden. Nur der Mensch ist nicht so, dass er nicht Fehler machen muss. Und das zu sehen ist Demut.
Ja.
Demut gegenüber dem Menschsein.
Ja.
Und dem Normalsein. Normal, wie jeder andere auch, Fehler macht. Wir wünschen und hoffen, dass sie nicht so groß werden.
Na dann. Danke.
Dann gibt es eine Frage von Senior Valencia. Bei manchen deiner Übungen, zum Beispiel der Polaritätsarbeit, setzt man sich das Absolute gegenüber. Mir fällt es aber schwer, mir ein Bild für das Absolute vorzustellen. Was meinst du dazu?
Aha, das ist gut. Wenn in der Polaritätsarbeit das Absolute gegenübergestellt wird, sage ich niemals, dass man sich ein Bild schaffen soll. Weil da gibt es kein Bild. Das heißt, man kann die Augen zumachen und man nimmt ein Gegenüber wahr, von dem man kein Bild hat. Überhaupt nichts. Ein Gegenüber, von dem man nichts weiß. Außer, was wir aus Erfahrung des Absoluten wissen, dass es Bewusstsein ist, Liebe und leere Grenzenlosigkeit. Das wissen wir aus Erfahrung. Das ist nicht das Ergebnis von theologischem Oberseminar oder philosophischem. So, das wissen wir. Aber was heißt das? Wir sitzen also oder sind neben das Gegenüber wahr, das Bewusstsein, Liebe und leere Grenzenlosigkeit ist. Und sind nicht in der Lage, irgendetwas zu begreifen oder irgendein Bild zu machen. Und was passiert dann? Dann wird man still. Dann wird man selbst auch still. Dann ist es plötzlich so, als wenn das Absolute nicht nur gegenüber ist, sondern einen erfasst. Und um dieses Stillwerden zu können, darf man gerade kein Bild oder keinen Begriff haben. Sonst wird das alles gar nicht gehen. Hilft dir das weiter?
Wir haben noch 5 Minuten. Eine Frage lese ich dir noch vor.
Okay.
Und die kommt von Känguru. Das war am Anfang der Fragesteller mit dem Teilerwachen. Mein Interesse liegt in den von dir gesagten Erleuchtungstiefen. Davon würde ich gerne mehr wissen.
Nochmal, der erste Satz habe ich nicht richtig verstanden.
Mein Interesse liegt in den von dir gesagten Erleuchtungstiefen.
Nochmal, nochmal.
Da.
Ja.
Erleuchtungstiefen.
Erleuchtung vertiefen.
Er schreibt Erleuchtungstiefen. Ich hätte gesagt Stufen, aber hier steht Tiefen.
Okay, warum? Der Grund, weswegen?
Er würde gerne mehr wissen. Mehr steht da nicht.
Ist das die Frage, weswegen man Erleuchtung suchen sollte?
Nee, er möchte nur gerne darüber mehr wissen.
Darüber mehr wissen? Okay. Wenn wir uns selbst angucken, mit dem, was uns Ärger macht und was uns Ängste macht und was uns Not macht, dann ist das Krankheit, Schmerz, Tod, sowas. Das hat alles zu tun mit Begrenztheit. Das Leben ist begrenzt, die Gesundheit wird nicht besser. Vorhin die Übung, die ich gemacht habe, die kurze Frage, wie wäre das, wenn alles so bleibt? das war erst der erste Teil, weil der zweite Teil der Übung ist der, was wäre, wenn alles so bleibt und vieles davon schlechter wird? Weil im Laufe des Lebens müssen wir damit rechnen. Gesundheit wird schlechter, Bewegungsfähigkeit wird schlechter. Die Schönheit nimmt nicht ab, das ist nur eine Definitionsfrage. Aber bestimmte Dinge werden, ne, also ne, so, Begrenztheit ist das eine. Und viele macht Tod Angst, alle. Bis man Erleuchtung gefunden hat, dann hört die Angst mit dem Tod auf. Und zweitens gibt es eine innere tiefe Angst vor Alleinsein und wenn Alleinsein trostlos wird. Und drittens haben wir ein Verständnis, eine Sehnsucht nach Ganzheit und Verstehen und nach Vollständigkeit und Gesundsein, Heilsein. Aber die Welt richtet sich nicht danach. Die Welt erzeugt Leid, die Menschen erzeugen Leid, die Natur vielleicht auch, die Erkrankung auch. Aber die Menschen erzeugen Leid, zum Beispiel wenn Herr Professor Lauterbach jetzt die Homöopathie aus dem Krankenkassenkatalog streichen will. Dann entsteht menschliches Leid aus Dummheit. Und viele andere Dinge entstehen, Rivalität, so. Aber wieso dieses Leid so riesig ist, daran droht man zu verzweifeln, wenn man sich das richtig vor Augen führt. Wir haben also drei Ängste, drei Nöte. Die Begrenztheit, das Alleinsein und die Verzweiflung über den Widersinn des Leids. Und wir sehen, die Begrenztheit ist in erster Linie die Not und die Angst des physischen Körpers. Gesundheit, Krankheit, nicht von hier nach da, Zeit brauchen, Zeit begrenzt für die Arbeit, die man machen möchte. Begrenztheit ist der physische Körper. Das Alleinsein ist der emotionale Körper. Und die Verzweiflung über den Widersinn des Leids und das Verhalten der Menschheit ist der geistige, der mentale Körper. Wir haben alle drei Körper. Aber oft ist es so, dass im Leben des Menschen einer dieser drei im Vordergrund steht und entsprechend auch eine Angst im Vordergrund steht. Aber alle haben drei Ängste, alle drei. Und jetzt, wenn man die Augen zumacht, macht mal, wenn wollt, die Augen zu und stellt euch die Welt vor in ihrer absoluten Imperfektion, die diese drei Ängste auslöst. Und was geschieht, wenn ich die Ängste, wenn ich die Welt akzeptiere, wie sie ist, nicht mehr dagegen anrenne? Und wenn ich diese Ängste, diese tiefen Ängste akzeptiere. Und wenn ich sie ganz fühle. Wenn ich sie ganz fühle und ganz in das Gefühl der Angst hineinkomme und auch in die Verzweiflung hineinkomme, so lange bis sie ausgefühlt sind, dann sinke ich noch tiefer und noch tiefer und plötzlich findet sich der Mensch in der Unendlichkeit wieder. So, und jetzt muss man sich das mal anschauen. Was ist das für eine grandiose Architektur? Die Welt, die so begrenzt ist, so reich und so begrenzt mit ihren natürlichen Begrenztheiten. Der Mensch im Widersinn des Leids verstrickt und gefangen. Und das Ganze annehmen und die Ängste, die das erzeugt, annehmen, ohne was zu tun, bringt das Annehmen nicht nur der äußeren Welt, sondern auch der inneren Welt mit den Ängsten, bringt einen dazu, ohne was zu tun, tiefer zu fallen, in die Unendlichkeit und Erleuchtung zu finden. Das heißt, das Furchtbare in der Welt, wenn man sich dem stellt und sich öffnet, enthält die Heilung. Das ist unglaublich. Das ist von einer Intelligenz und einer Schönheit, die unser menschliches Verständnis von Intelligenz und Schönheit um ein Vieltausendfaches übersteigt. Niemals hätte ein Mensch sich so etwas ausdenken können. Das Furchtbare in der Welt ganz annehmen. Ohne was zu tun, ohne Widerstand, dann beginnt nämlich das tiefer Sinken. Und wenn man lange genug daran bleibt, eine halbe oder dreiviertel Stunde, dann kommt man in die Unendlichkeit, dann geschieht Erleuchtung. Das Furchtbare in der Welt, sobald man sich dem ganz stellt und ganz akzeptiert, enthält die reinste Glückseligkeit. Und wenn ich dann denke, dass da irgendwelche Hansels darüber streiten, ob man meditieren soll, ob das eine Flucht vor der Welt ist oder ob man den ganzen Tag in irgendeine Partei gehen soll, als wenn die, die nicht meditieren würden, nichts anderes im Sinn hätten, als die Welt zu verbessern. Nein, 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 das haben die nicht. Also diskutieren, ob Meditieren Flucht ist oder nicht, das ist sowas Banales und sowas Irreführendes. Alles darauf ankommt, die ganze Welt und die innere Welt ganz zu akzeptieren, so wie sie ist. Und das bringt einen unmittelbar in die reinste Glückseligkeit, Vollkommenheit und das wirkliche Glücklichsein. Das ist der Weg und der Sinn von Erleuchtung.
Ja, das war ein wundervoller Abschluss. Herzlichen Dank, lieber Christian.
Ich danke euch auch allen. Und ja, es war ein schöner Abend und schöne Fragen waren da. Das muss man schon noch sagen. Und wenn die Fragen schön sind, dann ist meistens auch die Antworten besser. Und ja. Und Devaseto danke ich immer wieder. Ich kann ihm nicht genug danken für die Arbeit mit dem Jetzt-TV. Seit 30 Jahren macht er das. Seit 40, seit wann machst du das? Das ist unglaublich. Inzwischen Verlage haben dicht gemacht, Kamphausen Verlag hat dicht gemacht, Connection hat aufgehört, aber Devaseto ist immer noch da. Das ist ungeheuerlich.
Du bist auch immer noch da, ne?
Ja, ich kann ja nicht anders.
Ja, wem sagst du das?
Ja, der.
Ja. Ja, okay. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin ja auch beim One Spirit Festival, wo du auch sein wirst. Anfang August spätestens, dann sehen wir uns mal wieder face to face. Okay.
Also ja. Noch einen schönen Abend.
Dir auch und auch wirklich vielen Dank, dass du bei jetzt dabei bist.
Ja, gerne, gerne.